Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind an einem Tag, an dem es einige Überraschungen gab in der Fußball-Bundesliga. Der deutliche Sieg von Bremen gegen Schalke war nicht die größte davon. Aber wir beginnen diese Sendung mit dem 3:0 der Bremer im Abend. Geisterspiel auf Schalke. Jan Wochner ist der Reporter.
Schalke 04 rutscht immer tiefer in die Krise. Seit 8 Monaten ist die Mannschaft ohne Bundesligasieg und auf das 0:8, das peinliche 0:8 beim Saisonauftakt gegen Bayern München, folgte das 1:3 im heimischen Stadion gegen Werder Bremen. Schalke mutlos, ohne Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und schläfrig bei Standardsituationen. Das nutzte Niklas Füllkrug, der Bremer Stürmer, Mann des Abends. Er erzielte alle 3 Tore, alle nach Standards. Nach einem Freistoß und einer Ecke im ersten Durchgang und per verwandeltem Foulelfmeter im zweiten Durchgang. Bremen musste nicht einmal brillieren, um am Ende sicher und locker auf Schalke zu gewinnen. Das späte Tor von Marc Uth in der Nachspielzeit änderte nichts mehr am deutlichen und überlegenen Auftritt von Werder Bremen. Bremen damit für den Moment aus der gröbsten Krise raus. Schalke steckt immer tiefer drin. Die Zukunft von Trainer David Wagner auf Schalke ist ungewisser denn je.
Macht sich bei Schalkes Trainer David Wagner auch nach dem unguten Ende der letzten Saison inzwischen Hoffnungslosigkeit breit? Das wurde er nach dem Spiel gefragt.
Nein, Hoffnungslosigkeit verbietet sich im Fußball, aber nichtsdestotrotz sind diese 2 Spiele sicher nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Beide nicht, auch das heutige. Und dementsprechend sind das, wo du Selbstvertrauen aufbaust und wie du auch Argumente sammeln kannst, das sind Resultate im Leistungssport und die bieten wir im Moment nicht an.
Dem Schalker Rivalen aus dem Revier ging es heute kaum besser. Das hochkarätige Team aus Dortmund unterlag als eigentliche Überraschung des Tages in Augsburg mit 0:2. Edgar Endres.
Mit enormer Energie und viel Leidenschaft knackt der FCA die favorisierte Borussia. Eine halbe Stunde drückt der BVB die Augsburger in die eigene Hälfte. Doch mit den 6.000 Fans im Rücken übersteht der FCA die Druckphase der Gelb-Schwarzen. Mit der ersten richtigen Chance gelingt durch den Kopfball von Felix Udokai in der 40. Minute die Führung. Nach dem Wechsel spielen die Schwaben selbstbewusster und schaffen durch Daniel Caligiuri früh die 2:0-Führung. Danach werden die Borussen hektischer. Die wenigen Chancen durch Hummels, Haaland oder Guerrero verhindert ein überragender Torhüter Rafał Gikiewicz. Erstmals schafft damit Augsburg in der 10-jährigen Bundesliga-Geschichte 2 Siege zum Saisonstart.
Und Dortmund hatte sich sicher einen stärkeren Auftritt vorgestellt. Defensivspieler Manuel Akanji mit einem Erklärungsversuch.
Sie haben natürlich tief verteidigt und die haben uns schwer getan, Chancen rauszuspielen. Und es war zu wenig konsequent vorne und auch defensiv von der Mannschaft haben wir zu viele Zweikämpfe verloren. Wir waren nicht aggressiv genug. Und schlussendlich haben wir zu wenig gemacht, um das Tor zu schießen, weil an zwar viele Schüsse, viel Ballbesitz, aber klare Torchancen waren es vielleicht 1 oder 2.
Und jetzt kommt ein Gegensatz. Augsburgs Torschütze Daniel Caligiuri war voll im Glück.
Wenn man 2:0 zu Hause gegen Dortmund gewinnt und jeder Spieler alles gibt, alles für den Nebenmann tut, dann ist der Matchplan perfekt gewesen. Und Riesenkompliment an die Mannschaft. Haben von der 1. bis zur 90. alles rausgehauen, was wir haben, haben zusammengehalten. Und dass man alles gegen Dortmund nicht verteidigen kann, ist auch klar.
Ein Spielerstreik sorgte in Mainz unter der Woche für Aufsehen. Heute war es das Sportliche, was Mainz in den Mittelpunkt rückte. Mainz unterlag gegen Stuttgart mit 1:4. Jens-Jörg Krieg.
War es das für Achim Bayerlorzer? Nach einem 1:4 zu Hause gegen den Aufsteiger aus Stuttgart scheint der Stuhl des Trainers der Mainzer ernsthaft zu wackeln. Am Mittwoch der Spielerstreik, heute zwar die frühe Führung in der 13. Minute durch Robin Quaison, aber dann die starke Antwort der Stuttgarter, die bis dahin schon die bessere Mannschaft waren. Noch vor dem Halbzeitpfiff Waman Gituka mit dem 1:1 Ausgleich und dann in der 2. Halbzeit die Davi, Klimowitz und Kalajdzic in einer Partie, die eindeutig den Gästen gehörte. Es gab gelb-rote Karten für Niakate und für Pascal Stenzel auf der anderen Seite bei den Schwaben. Aber insgesamt bleibt ein verdienter erster Erfolg. Nach 15 Jahren gewinnen die Schwaben zum ersten Mal wieder in Mainz und das mit 4:1.
Leverkusen und Leipzig haben sich beide viel vorgenommen für diese Saison, national und international. Bei ihrem Aufeinandertreffen heute zeigten sie, dass sie es ernst meinen. Von einem 1:1, das fulminant war, berichtet Daniela Mühlenborn.
Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hatte ein Spitzenspiel angekündigt und das wurde es auch. Das Duell zweier Mannschaften, die am Ende in die Champions League wollen. Ein Kräftemessen zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Saison.
Uns fehlt wahrscheinlich beiden noch einiges auf Bayern, aber wir haben es trotzdem, glaube ich, ganz ordentlich gemacht.
In einem Spiel, in dem Leipzig nach einer knappen Viertelstunde mit 1:0 in Führung ging durch Emil Forsberg, in dem Leverkusens Kerim Demir bei kurzer Zeit später den Ausgleich erzielte, und ein Spiel, das Julian Nagelsmann zufrieden kommentierte.
Am Ende, glaube ich, ist es ein absolut gerechtes 1:1. Wir waren, wie gesagt, die erste Viertelstunde besser, finde ich, wie Leverkusen. Dann waren wir 30 Minuten schwächer und in der zweiten Halbzeit was ausgeglichen.
Und auch wenn die 6.000 Zuschauer keine weiteren Tore mehr sahen, für den Geschmack von Leverkusens Trainer Peter Bosch hätte dieses Spiel kein Unentschieden verdient gehabt, sondern mehr.
Zwei Sieger verdient vielleicht sogar. Ich glaube, der Unentschieden geht in Ordnung, wenn man das ganze Spiel gesehen hat. Aber beide Mannschaften hätten auch gewinnen können.
Für Leverkusen war es das zweite Unentschieden im zweiten Spiel. Leipzig hat nach zwei Spieltagen 4 Punkte auf dem Konto.
Aufsteiger Bielefeld hat die Saison direkt mit einem kleinen Lauf begonnen und steht nach 2 Spielen auf Platz 4 der Tabelle. Maßgeblich dafür war der Sieg heute gegen den 1. FC Köln. Burkhard Hupe.
Die Arminia feiert einen umkämpften Sieg gegen den 1. FC Köln. Das Tor des Tages erzielte ein Mann von den Fährinseln, Johann Simon Edmundson. Überraschte den Kölner Torhüter Timo Horn mit einem Schuss aus spitzem Winkel. Dieser Treffer 15 Minuten vor dem Ende fiel zu einem Zeitpunkt, als in beiden Strafräumen eigentlich gar nicht mehr viel los war. In der ersten Halbzeit hatten die Kölner mehr Chancen, in der zweiten dann mehr vom Spiel. Aber unter dem Strich bleibt für den Klub jetzt eine erste sportliche Krise. Aufsteiger Bielefeld bleibt dagegen ungeschlagen mit dem ersten Bundesliga-Heimsieg seit mehr als 11 Jahren.
So lange ist es für Gladbach zwar nicht her, aber diese Saison konnten die Fohlen noch kein Spiel gewinnen. Nur ein 1:1 gegen Union Berlin im eigenen Stadion vor Zuschauern. Damit ist Trainer Marco Rose nicht zufrieden.
Wir wollten hier unser erstes Heimspiel heute gewinnen. Ich denke, Ergebnis ist nicht zufriedenstellend und Leistung ist auch ausbaufähig.
Die Handballer des THW Kiel haben nach der Corona-Pause den ersten Titel der Saison geholt. Im Supercup gegen Vizemeister Flensburg-Handewitt siegte Kiel mit 28:24. Bei der Rad-WM im italienischen Imola stand heute das Straßenrennen der Frauen an. Da holte die Niederländerin Anna van der Breggen nach dem Zeitfahrtitel jetzt das Double. Der Bericht von Holger Gerska.
Auch wenn es gegen die niederländische Übermacht erwartungsgemäß nicht zu einer Medaille gereicht hat, letztlich strahlten die Anne Lippert und Lisa Brennauer auf dem Autodromo Ferrari völlig zurecht. Sie waren stark gefahren und so nah an den Medaillen wie seit 6 Jahren nicht. Vor allem die erst 22-jährige Liane Lippert, mit Abstand die jüngste im Spitzenfeld, kletterte großartig. Letztlich fehlten ein paar Meter, um mit der Gruppe mitzuhalten, die auf die Plätze 2 und 3 fuhr.
Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich war gerade so dran und konnte halt doch nicht folgen am Ende, aber ich habe mich dann gut erholt und danach hat es eigentlich geklappt mit einer guten Gruppe.
Aus der die Kletterin aus Friedrichshafen auf Gesamtplatz 5 sprintete. Kurz danach gewann Lisa Brennauer den Sport des kleinen Hauptfeldes und wurde 9.
Ich glaube, dass Liane auch vorne alles richtig gemacht hat. Unsere Taktik eigentlich hat super funktioniert. Ich wollte in der Gruppe sein, weil ich wusste ganz genau, wenn am Berg die Post abgeht, dann wird es für mich zu hart. Super tolles Ergebnis. Mega, wir als Mannschaft.
Aber noch mehr als mega waren auf dem extrem schweren Kurs, wie erwartet, die dominierenden Niederländerinnen mit den Plätzen 1, 2 und 4. Die Olympiasiegerin Anna van der Breggen gewann mit einem 40 Kilometer Solo und brachte als erste Frau seit 25 Jahren das Kunststück fertig, hier beide Titel zu gewinnen. Die Weltmeisterin des vergangenen Jahres, Annemiek van Vleuten, gewann Silber mit einem gebrochenen Handgelenk. Die Ehre für den Rest der Radsportwelt rettete die Italienerin Elisa Longo-Borghini als Dritte und kurz danach kam auch schon Liane Lippert.
Und beim Tennisturnier am Hamburger Roten Baum geht es erst morgen um den Titel. Die Vorschau auf das Finale hat Ina Kast.
Der Sieger wird ein 22-Jähriger sein, so viel steht fest. Denn Stefanos Tsitsipas und Andrei Rublev sind beide Baujahr 1998. Im Halbfinale hat Vorjahresfinalist Rublev bereits einen starken Eindruck hinterlassen. Tsitsipas hatte dagegen mehr Mühe. Es dürfte auf ein eng umkämpftes Match hinauslaufen. Beide wollen mit einem Turniersieg zu den French Open nach Paris reisen. Am Finaltag in Hamburg werden wieder 2.300 Zuschauer erwartet. Das ist die Obergrenze pro Tag in diesem Jahr beim Turnier am Roten Baum, damit die Corona-Hygieneauflagen eingehalten werden können.
Auch in Sotschi holt sich Formel-1-Pilot Lewis Hamilton die Pole-Position. Sebastian Vettel ist wieder abgeschlagen. Die Rennvorschau hat Jens Gideon.
Von der Pole-Position aus hat Lewis Hamilton beste Aussichten auf den Sieg in Sotschi und der wäre historisch. Der WM-Spitzenreiter im Mercedes würde in der Statistik gleichziehen mit Michael Schumacher. Beide hätten dann 91 Rennsiege in der Formel 1 auf dem Konto. Spannend wird vor allem der lange Weg bis zur allerersten Kurve. Am Start könnten die Verfolger vom Windschatten des Führenden profitieren und Hamilton sofort attackieren. Wenn der WM-Spitzenreiter diese Situation übersteht, könnte es eine Spazierfahrt zum Rekordsieg werden. Ohne Chance wird Sebastian Vettel sein. Der Ferrari-Pilot startet in Russland nur von Platz 15 aus.
Und das war Sport aktuell mit Marina Schweizer am Mikrofon. Ihnen jetzt eine gute Nacht. Tschüss.